Willkommen bei Zwei alte weiße Männer, dem Podcast mit Thomas Kirchberg und Michael Reinhardt. In dieser Mutmacher-Staffel geht es um das, was in aufgewühlten Zeiten besonders kostbar ist: Orientierung, Zuversicht und Mut.
Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei unserer neuen Mutmacher-Staffel. Ich bin Michael Reinhardt.
Und ich bin Thomas Kirchberg. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele Menschen beunruhigt und gleichzeitig Hoffnung macht: die Energiewende und die große Transformation hin zu mehr Klimaschutz. Unser heutiger Gast ist Professor Dr. Claudia Kempfert. Sie leitet die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin und ist Professorin für Energieökonomie an der Leuphania-Universität in Lüneburg. Sie zählt zu den renommiertesten Expertinnen für Klima- und Energiepolitik in Deutschland. Ihre Bücher, zum Beispiel Mondays for Future, setzen sich mit der Transformation des Energiesystems und der wirtschaftlichen Dimension der Klimakrise auseinander.
Ja, und Claudia Kempfert warnt seit Jahren vor den Folgen klimapolitischer Untätigkeit und macht sich zugleich auch stark für einen realistischen, aber entschlossenen Wandel. Mit ihr wollen wir klären, wie gelingt die Energiewende wirklich und was macht Mut inmitten all der augenblicklichen Krisen? Ja, herzlich willkommen, Frau Kempfert.
Ja, hallo, Herr Kirchberg und Herr Reinhardt. Freut mich, dass ich dabei sein darf. Danke für die Einladung.
Frau Kempfert, was macht Ihnen persönlich in diesen unruhigen Zeiten Sorgen?
Ja, in diesen unruhigen Zeiten macht einem, ich glaube jetzt allen, auch die Zuhörer, unglaublich viel Sorgen. Mir persönlich macht am meisten Sorgen die Klimakrise, die spürbar ist, aber auch Lösungen haben. Aber die ist einfach, die schreitet ungebremst voran, auch weil wir in den letzten Jahrzehnten sehr viele CO2-Emissionen und auch Treibhausgasemissionen in die Atmosphäre geblasen haben. Und die Auswirkungen kommen ja zeitverzögert in einigen Jahrzehnten. Mhm. Das, was wir heute spüren, ist das, was wir vor einigen Jahrzehnten gemacht haben. Und das war noch nicht so viel. Das Schlimmste kommt noch. Also die Klimakrise macht mir am meisten Sorgen. Aber aktuell muss man ja auch sagen, die vielen geopolitischen Krisen, die wir haben, auch ausgelöst durch Streitigkeiten um fossile Rohstoffe. Das gehört letztendlich alles zusammen aus meiner Sicht und damit auch einhergehend wirtschaftlichen Herausforderungen und die Demokratie oder Auswirkungen auf die Demokratie, die wir aktuell auch merken, die machen mir auch Sorgen. Es hängt alles miteinander zusammen. Insofern, Wenn wir die Klimakrise lösen und da viele Lösungen anbieten, können wir gleichzeitig auch andere Krisen zumindest teilweise mitlösen. Also wir können viele Fliegen mit einer Klappe schlagen und das sollten wir auch tun.
Dann reden wir über Energie und über die Energiekrise. Die fossilen Energien sind wirtschaftlich und ökologisch nicht mehr zukunftsfähig. Ich glaube, da gibt es einen weiten Konsens in der Gesellschaft. Doch der vollständige Umstieg auf erneuerbare Energien stockt. Die notwendigen Infrastrukturen, Netze, Speicher, Marktregeln sind zu langsam im Umbau. Wie würden Sie, möglichst in einem Satz, vielleicht ein bisschen mehr, die aktuelle Lage des deutschen Energiesystems beschreiben? Und was ist aus Ihrer Sicht das zentrale Problem?
Ja, die aktuelle Lage des Energiesystems würde ich so beschreiben, dass wir, wenn wir mal beim Stromsystem anfangen, derzeit schon ja mehr als 60% des Stroms aus erneuerbaren Energien herstellen. Das ist schon mal etwas Gutes, muss man sagen, an der Stelle, aber der Rest ist immer noch fossil. Und da haben wir noch ein bisschen was vor uns, aber im Stromsystem sind wir am weitesten vorangekommen. Wir sind im Jahr 2000 haben wir angefangen, die erneuerbaren Energien zu fördern, beschlossen, den Atomausstieg zu machen und seitdem geht da eine ganz gute Transformation voran. Die brauchen wir auch, die Zeit, jetzt 25 Jahre, um etwas zu verändern. Das heißt, da sind wir ganz gut im Umbruch. Aber das Energiesystem ist ja mehr als nur Strom, obwohl Strom das Wichtigste ist. Also da gehört ja Wärme noch dazu und Verkehr, Industrie. Und da sind wir noch nicht so weit, insbesondere was der Verkehrssektor angeht. Der muss ja mehr auch elektrifiziert werden, weniger Verkehr dafür optimiert und elektrifiziert, mehr Bahnverkehr und weniger Autoverkehr, zumindest nicht eigen Individualverkehr, sondern dann eher geteilt und in Kombination mit erneuerbaren Energien, also Elektromobilität, im weitesten Sinne. Und im Wärmesektor geht es um die energetische Sanierung und auch dort macht die Elektrifizierung oftmals Sinn mit einer Wärmepumpe oder eben auch in Nahwärme- oder Fernwärmenetz, wo man angeschlossen werden kann, was dann auch dekarbonisiert werden muss und im Industriebereich genauso. Also die Elektrifizierung muss vorangehen. Im Industriebereich haben wir viele Möglichkeiten mit Großwärmepumpen auch, aber auch andere Lösungen wie Energiesparer natürlich oder grüner Wasserstoff, der hergestellt werden muss. Also da sind wir eher noch am Anfang, würde ich sagen. Und das ist viel zu spät. Auch im europäischen Vergleich sind wir da fast Schlusslicht bei allen Themen, die ich angesprochen habe, außer bei erneuerbaren Energien. Und das muss sich schnell ändern. Aber es gibt auch enorme Chancen, die wir da vor uns haben.
Die Politik hat sich sehr ambitionierte Klimaziele gesetzt, aber Sie haben es gerade geschildert, die droht man ja zu verfehlen, besonders auch beim Kohleausstieg und beim Gasausstieg und der Emissionsreduktion hinken wir, Sie haben es betont, deutlich hinterher. Welche Entwicklung bereitet Ihnen die meiste Sorge?
Also mir bereitet die meiste Sorge, dass wir nicht schnell genug vorankommen beim Ausbau der erneuerbaren Energien, obwohl wir da schneller geworden sind, gerade durch die letzte Bundesregierung, sind viele Barrieren abgebaut worden, wenn man auch Solarenergie anguckt mit Balkonsolaranlagen oder überhaupt generell ist da der Zubau schneller vonstatten gegangen, die Barrieren wurden runtergefahren, aber es fehlt ja auch noch die Windenergie. Auch da müssen wir das Ausbautempo mindestens verdreifachen. Sonst kommen wir nicht hin mit den Zielen, die wir eigentlich vor uns haben. Also der Dreh- und Angelpunkt liegt wirklich in den erneuerbaren Energien. Je schneller wir sie ausbauen, desto schneller kommen wir auch ans Ziel. Und die zweite Säule ist das Energiesparen. Und zwar überall, nicht nur im energetischen Gebäude oder im Gebäudebereich durch energetische Sanierung. Auch im Industriebereich sind die Energieeinsparpotenziale noch immer groß. Sie werden nicht gesehen, also sie können auch nicht so gut gesehen werden oder von den Marktteilnehmern, wenn man immer Preise subventioniert bekommt. Jetzt spreche ich mal über einen Industriestrompreis beispielsweise. Das ist der falsche Weg. Da muss es darum gehen, dass man eher das Sparen subventioniert und die Transformation und nicht den Preis so. Also deswegen kommen wir da nicht schnell genug voran und das bringt dann auch die Probleme mit sich. Ich würde sagen, das Schwierigste und auch das Wichtigste ist der schnellere Ausbau der erneuerbaren Energien. Und da macht es mir Sorgen, dass wir nicht schnell genug sind.
Jetzt wird an der Stelle ja immer wieder darauf hingewiesen, dass wir teils zwar viel Energie erzeugen, lokal, regional, aber die Energie nicht wegbringen, dass die Netze dafür nicht geeignet sind und dass wir noch sehr viel zu tun haben, um tatsächlich Erzeugung und Verbrauch miteinander zu verbinden. Wie beurteilen Sie die Situation zum Netzausbau?
Ja, ich denke, dass das häufig verkannt wird, wie groß die Potenziale der dezentralen Energiewende sind. Also durch Prosumer, die man gut miteinander vernetzen kann, die im Übrigen jetzt gerade erst Möglichkeiten geschaffen wurden, die dezentrale Energiewende noch viel besser voranzubringen, dass man zum Beispiel auch Elektromobilität oder E-Fahrzeuge, die ja normalerweise nur rumstehen, die stehen ja 23 Stunden lang am Tag herum, sind Stehzeuge, aber die Batterien kann man gut nutzen. Endlich sind jetzt auch die juristischen Voraussetzungen dafür geschaffen worden, dass die Batterie als Netzstabilisator genutzt werden kann. Oder das Gleiche müsste auch bei der Wärmepumpe so passieren. Also durch Smart Meter können die oder sollten die Prosumer, also die Prosumer sind die Haushalte oder Großgewerbe, also überall, wo es Möglichkeiten gibt, mittels Solarenergie oder auch Windenergie, erneuerbare Energien herzustellen und den gleichzeitig auch zu verbrauchen. Das ist endlich jetzt auch möglich. Oder ihn auch zu speichern dezentral und das Netz entlasten mittels auch dieser Flexibilitätsoption, so wie wir es in der Fachsprache nennen. Aber das geht eben nur, indem man einerseits die juristische Klarheit hat, aber auch Preise, die das widerspiegeln, also regionale Preise in Echtzeit, die eben eine Optimierung von Angebot und Nachfrage ermöglichen. Warum erläutere ich da so viel? Weil die dezentrale Netzentlastung elementar ist für die Beurteilung, wie viel Netz wir wann überhaupt abtransportieren können müssen. Wenn wir nämlich dezentral sehr viel mehr speichern können und die Versorgung oder die Erzeugung auch immer gleich an den Verbrauch mit koppeln, wird es leichter. Und das wird völlig verkannt aus meiner Sicht, dass wir hier riesige Potenziale haben, die dazu führen, dass wir eher darüber reden müssen, die Smart Grids auszubauen, also die dezentralen intelligenten Netze zu verbinden mit intelligenten Steuerungs-, also Smart Meter-Möglichkeiten, Digitalisierung und dann auch die Verbindung von erneuerbaren Energien und Speicher und die ganzen anderen Komponenten, die dazugehören. Und das ist die Energiewende, die wir herstellen müssen, auch für große Verbraucher. So, und das wird aus meiner Sicht völlig und auch in den Planungen, auch in der Netzausbauplanung komplett unterschätzt. Und wir sehen ja im Moment, wie viel Batteriespeicher in der Pipeline sind. Also das sind gigantische Größenordnungen, die im Moment nicht ans Netz kommen, aber jetzt endlich durchgehen können durch diese Klarheit, die geschaffen wurde. Und wenn wir das schaffen, haben wir eine enorme Netzstabilisierung, die wir vor Ort hinbekommen und wo auch mehr Speicher dann ins Netz kommen, sodass viele Netzbetreiber sich das gut kalkulieren werden, welche Großkonflikte, sage ich mal, sie noch eingehen müssen, aufgrund der Übertragungsnetze, um die geht es ja immer, und Sie sprechen sie ja auch an. Mhm. Und die nenne ich ganz bewusst ganz zum Ende, weil aus meiner Sicht hier den Fokus falsch legen, auch in der ganzen Diskussion und auch in der Problembeschreibung, dass immer nur über Übertragungsnetze gesprochen wird und angeblich kann der Strom nirgendwo abtransportiert werden. Das ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist die Dezentralität, sind die Prosumer, sind die dezentralen Optionen, die jetzt endlich geschaffen werden. Und ich glaube, dass wir in einiger Zeit eine ganz andere Energiewende sehen werden, dadurch, dass jetzt die Speicher viel schneller ans Netz kommen, dadurch, dass wir das bidirektionale Laden auch bei der Elektromobilität haben werden, auch bei den Speichern, Heimspeichern werden wir das sehen und die ganzen dezentralen Batteriespeicher, die überall jetzt hinzukommen werden, dass sich das System optimiert. Und unsere Simulationen zeigen das schon seit über einem Jahrzehnt, dass das genau der Weg ist, um die Kosten zu stabilisieren, um das System auch zu stabilisieren und damit auch jetzt die Übertragungsnetze, die auch notwendig sind, die auch gebaut werden, aber zu optimieren, nicht nur ständig darüber zu reden, auszubauen, sondern auch zu modernisieren, zu optimieren, besser zu verzahnen und vor allen Dingen ins europäische Ausland auch den Blick zu legen, weil wir da riesige Potenziale noch haben, die wir auch besser nutzen sollten. Also insofern ist mir die Diskussion zu verengt mit diesem Nord-Süd-Beispiel, sondern der Süden kann im Übrigen auch noch besser an Österreich und Südosteuropa und Frankreich angeboten werden. Dann können da auch dort viele Probleme ausgeräumt werden, die es dann gibt wegen Netzengpässe. Also wir reden über Netzengpässe, die auftreten können, wenn sehr viel Wind weht beispielsweise und das Netz ab oder die Anlagen abgeregelt werden müssen. Und anstelle abzuregeln, sollte man besser speichern und auch ins dezentrale Netz sehr viel mehr Möglichkeiten integrieren. Also die Flexibilitäten gehören hier in den Vordergrund. Und über die rede ich lieber und häufiger als darüber, an welcher Stelle jetzt wo ein Übertragungsnetzausbau stockt, der stattfindet, der aus meiner Sicht auch ausreichend ist.
Ihre Ausführungen, Frau Kämpfer, zeigen immer mehr, wir haben auch in diesem Bereich kein Erkenntnisproblem, sondern eher eine Handlungsherausforderung. Und ich habe schon den Eindruck, dass wir politisch und gesellschaftlich nicht so recht in die Puschen kommen, dass wir auch eher wieder das Tempo des Wandels und der Erneuerung verlangsamt haben. Dabei wissen wir alle, Nichthandeln ist sehr viel teurer als Investitionen in den Klimaschutz. Das ist ja auch ein Faktum. Warum kommen wir nur so langsam voran? Was müsste geschehen, um hier mehr Tempo reinzukriegen?
Ja, das sind verschiedene Komponenten, die notwendig sind, wirklich mehr Tempo reinzubekommen. Ich würde auch zustimmen, wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Wir wissen, die Technologien sind da, ich habe sie gerade schon aufgezählt, Wind, Solar, Speicher, Wärmepumpen, Effizienz, Elektromobilität, alles verfügbar, alles wirtschaftlich, alles marktreif. Aber Genehmigungen dauern häufig zu lange. Die Vorschriften sind sehr komplex, Zuständigkeiten fragmentiert, die Behörden teilweise auch schnell unter, ausgelastet, so. Da sind noch Möglichkeiten. Vielleicht hilft KI jetzt an der Stelle, also Digitalisierung, dass man da mit den Genehmigungen schneller vorankommt. Weil, also wir haben jetzt beim Bau der Flüssiggasterminals gesehen, dass es sehr schnell gehen kann, wenn man will, aber da auch viele Umweltvorschriften einfach außen vor gelassen hat. Da so kann es auch nicht gehen. Also da kann man aber Wege finden, wie es schneller gehen kann. Genehmigungen entschlacken und Personal aufstocken in den Behörden. Also das Wissen, wir wissen, was zu tun ist, wir tun es eben nur nicht schnell genug. Und da kann man ran, weil wer wirklich will, der findet auch Wege. Wer nicht will, findet Gründe. So, ja. Das sehen wir leider häufig an der Stelle. Aber der zweite Punkt, den ich nennen würde, ist, es gibt zu viel Plan, zu wenig Praxis. Also es gibt immer sehr viele Strategien, Papiere, Gipfel. Konsultationen gibt es ja immer reichlich, aber was fehlt, ist dann die konsequente Umsetzung mit klaren Prozessen, festen Fristen, Verantwortlichkeiten, also so wie Unternehmen funktionieren, die ja auch agil gesteuert werden. Da ist der Föderalismus in Deutschland häufig das Problem. Er bremst auf 16 unterschiedliche Regelwerke, 16 mal Zeit, ganz unterschiedliche Entscheidungen. Denken Sie an die Abstandsregel in Bayern für Windenergie, die den Windenergieausbau nahezu zum Erlahmen bringt. Der Flaschenhals ist nicht die Zielsetzung, sondern wirklich die operative Umsetzung. Und das Dritte würde ich noch nennen, dass die Strukturen aus der Vergangenheit häufig den Wandel behindern. Also alte Infrastrukturen, alte Marktregeln, die begünstigen zu aller häufigst fossile Strukturen und fossile Energien, also die Planung, auch die Regulierung, Vergütungssysteme, die stammen häufig noch aus einer Zeit, wo zentrale Großkraftwerke da dominiert haben, nicht eine Welt aus Millionen kleinen Anlagen, die ich gerade beschrieben habe, dezentrale Anlagen. Also, aber diese Lobbys, die verteidigen wirklich ihre bestehenden Geschäftsmodelle sehr, sehr erfolgreich. Also wir steuern ein Energiesystem von gestern mit Regeln auch von gestern. Und das muss man ändern. Ich sehe sehr häufig, dass Menschen die Energiewende wollen. Ich bin viel in Deutschland unterwegs, aber es wird ihnen auch wahnsinnig schwer gemacht. Also die Bürgerenergie, beispielsweise Kommunen, Unternehmen, die Bereitschaft ist ja häufig da. Das muss man ändern. Es scheitert hier wirklich nicht am Willen, sondern eher an der schnelleren Umsetzung. Also würde ich sagen, die Energiewende scheitert auf gar keinen Fall an der Technologie. Also das ist nicht das Problem, sondern die Geschwindigkeit und auch die Umsetzung. Und Deutschland kann, Deutschland weiß, Deutschland muss endlich machen. So, das ist das. Und weil Sie auch den Satz erwähnt haben, natürlich ist es so, dass Handeln billiger ist als Nichthandeln, weil Studien auch aus unserem Haus zeigen ja seit über 25 Jahren, eigentlich 30, 40 Jahre, dass der Klimawandel ungebremst voranschreitet, enorme volkswirtschaftliche Schäden hervorbringt. Und diese Schäden sind enorm teuer. Und das Handeln eher die Investitionen in Zukunftsbereiche, in grüne Technologien, in erneuerbare Energien, Energieeffizienz, in grünen Wasserstoff, die schaffen Wertschöpfung, die schaffen Arbeitsplätze, zukunftsfähige Jobs. Also das ist ein Thema, was wir wissen, aber der Wandel dahin und auch die Umsetzung dauert einfach viel zu lange.
Frau Kempfert, Sie hatten beim Thema Energiesparen darauf hingewiesen, dass es eigentlich eine wirtschaftliche Motivation, die ideale Voraussetzung ist, Energie zu sparen. Und haben in dem Zusammenhang auch den Strompreis, Industriestrompreis angesprochen, der ja gerade heftig diskutiert wird mit der Befürchtung, dass Unternehmen Deutschland verlassen, weil sie hier nicht wettbewerbsfähig produzieren können. Was antworten Sie dann, wenn auf die Frage, aber es hängen doch so viele Arbeitsplätze dran? Zweite Frage, wie gehen wir in diesem Zusammenhang mit dem grünen Wasserstoff um, der ja auch immer wieder als Heilsbringer genannt wird, aber die Erzeugungskapazitäten in Deutschland und die Kostenstruktur für die Erzeugung von grünem Wasserstoff, zumindest aus heutiger Sicht nach meinem Verständnis, nicht gerade auf Wettbewerbsfähigkeit hinauslaufen.
Da haben Sie jetzt sehr viele Punkte angesprochen. Also ich fange mal beim Industriestrompreis an, weil da geht es ja wirklich darum, dass das Energiesparen angereizt werden muss und auch wirtschaftliche Regelungen da sein müssen. Und das Energiesparen, ich sage es nochmal, ist wirklich der unterschätzte Gamechanger. Also das Energiesparen ist die schnellste, die günstigste und die wirksamste Klimaschutzmaßnahme, auch für Schwerstindustrie, auch für die sehr energie- und gerade für die sehr energieintensiven Industrien, als wirklich ein zentraler Baustein auch für die Versorgungssicherheit, auch für Wettbewerbsfähigkeit. Also Wir wissen aus den Studien, die Industrie hat 10-30% Effizienzpotenzial. Auch an Gebäuden, auch an Prozessen, die sind sofort mobilisierbar. Also jede eingesparte Kilowattstunde ist die billigste. Das ist immer das, was ich wirklich sage, bevor jetzt wieder die Lobby-Complaints da kommen, dass sie alles subventioniert wissen wollen. Da könnte man ran. Also denen könnte man helfen.
Ich komme aus der Zuckerindustrie, bin zu 100% bei Ihnen. Das ist der Treiber gewesen, nicht erst seitdem es einen Zertifikatepreis gab oder Ähnliches, sondern wo viel Energie gebraucht wird, muss man viel Energie sparen, um wettbewerbsfähig zu sein. Also ich bin da zu 100% an Ihrer Seite.
Also das Energiesparen ist eben kein Verzicht, das ist wirklich ein Produktivitätsschub. Aber jetzt kommen wir nochmal auf den Industriestrompreis. Das ist aus meiner Sicht eher eine Symptombehandlung, statt die Ursache des Problems wirklich anzugehen. Also die Debatte um den Industriestrompreis, die zeigt aus meiner Sicht ein Kernproblem. Also der Strompreis, nicht der Strompreis ist ja wirklich so ein langfristiges Problem, sondern der fehlende Ausbau der erneuerbaren Energien, den wir eben schon besprochen haben, der sicherstellt, also gerade wenn wir das Energiesystem umbauen, dass es dauerhaft günstiger werden wird. Und das wissen wir aus den Studien, dass das passiert, wenn man es zulässt und wenn man die Rahmenbedingungen so setzt, dass es dann auch preiswerter wird. Also warum löst ein subventionierter Industriestrompreis nicht das Problem? Es löst keine strukturellen Probleme. Er ist teuer, kommt auch bei nur Unternehmen dann zugute, die nicht transformieren. Die schieben es wieder 3 Jahre vorher sich hin. In 3 Jahren haben wir die identische Diskussion wie davor. Es setzt falsche Anreize. Es setzt auch häufig die Anreize, fossile Strukturen zu verlängern. Und er verhindert eher Innovation und Effizienz. Also was wirklich hilft, sind dauerhaft niedrige Stromkosten durch erneuerbare Energien, direkte Entlastungen für Transformationsinvestitionen, zum Beispiel grüne Produktionsprozesse, wie Sie beschrieben haben, auch in der Zuckerindustrie, da geht es auch. Oder ich werbe sehr dafür für Strommarktdesign, dass man das reformiert, dass man günstigen erneuerbaren Strom direkt an die Industrie weitergibt. Da gibt es PPAs, die werden ja auch häufig schon genutzt, also Contracts for Difference, also PPAs sind Power Purchase Agreements, also die Direktverträge mit den erneuerbaren Energienanbietern. Da können Sie dauerhaft niedrigen Preis aushandeln mit erneuerbaren Energien. Gibt regionale Tarife, da ist mir die Industrie viel zu einseitig gestrickt, und auch Contracts for Difference, die werden ja auch gemacht, also Klimaschutzverträge, die eher dann den Unternehmen bei der Transformation hilft, Effizienz fördern, und das ist eher die Lösung. So ein Industriestrompreis ist da eher ein Pflaster, ein teurer. Eine echte Therapie ist ein schnellerer Ausbau erneuerbarer Energien, mehr Effizienz und die Rahmenbedingungen, die man dann verändert und der Industrie dann auch dauerhaft hilft, weil das Problem zu vertagen bringt nichts. So, das war der erste Punkt, Industriestrompreis. Dann ging es weiter, Wasserstoff. Davor hatten Sie noch etwas.
Grüner Wasserstoff.
Arbeitsplatzeffekte, das weiß ich jetzt nicht mehr. Genau, grüner Wasserstoff, genau. Sie hatten noch das Thema Arbeitsplätze genannt. Da weiß ich jetzt
über Industriestrompreis.
Dauerhaft dass man da Arbeitsplätze sichert. Ja, die sichern Sie nur durch die Maßnahmen, die ich gerade angesprochen habe. Also dass man da wirklich eine Lösung hat für die Industrie. Grüner Wasserstoff ist ja etwas, was jetzt wieder die Fans des Wasserstoffs, die mich da jetzt wieder kritisieren werden, weil sie sagen, sie können es nicht mehr hören. Ich nenne ihn den Champagner unter den Energieträgern. Warum? Er ist teuer, muss kostbar hergestellt werden. Mit Ökostrom ist er ineffizient, weil sie brauchen 3-5-mal so viel Ökostrom, als wenn sie den direkt nutzen würden. Es liegt einfach an den Wirkungsgraden. Also wenn Sie jetzt in der Industrie jetzt zum Beispiel eine Großwärmepumpe nutzen, ist sie deutlich effizienter, als wenn Sie erstmal grünen Wasserstoff herstellen müssen. Gut, in allen geht das nicht, da braucht man, gerade in der Schwerindustrie braucht man grünen Wasserstoff, den muss man auch herstellen. Ihn herzubringen ist auch nochmal wieder sehr teuer, aber andere Länder haben nochmal andere Möglichkeiten, billigere Optionen, gerade Nordafrika beispielsweise, Südeuropa, da ginge das leicht, aber dann brauchen sie wieder ein Pipeline-System, das muss auch erstmal aufgebaut werden. Die Schiffe gibt es auch nicht, das muss man auch aufbauen, und die Terminals, also alles muss erstmal aufgebaut werden. Das dauert eine gewisse Zeit. Aber der grüne Wasserstoff ist wichtig, aber nicht die Wunderwaffe, die sie häufig genannt wird. Also man muss eben die Elektrolyse nutzen, man braucht 100% erneuerbaren Energien, Strom, und wir brauchen ihn nur da, wo es keine direkten elektrischen Alternativen gibt. Das ist Stahl, beispielsweise Stahlproduktion, Teile der Chemieindustrie, aber die können auch Ammoniak und Methanol importieren, Teile der Grundstoffe oder Hochtemperaturprozesse. Teile des Verkehrs, würde ich noch sagen, vielleicht Luftverkehr. Also da gibt es dann Power to X, also Power to Fuels. Aber ist natürlich alles sehr, sehr ineffizient. Also es ist einfach so. Also deswegen der Champagner unter den Energieträgern. Okay. Er ist sehr teuer, war etwas für besondere Anlässe, aber wir brauchen ihn. Aber ich weiß, diejenigen, die den Wasserstoff gerne für alles sehen würden, da bin ich sehr kritisch, weil den in einem SUV zu verheizen, ist wahnsinnig ineffizient und irre teuer. Dann bitte nur für solche Verkehrsbereiche, wo wir es wirklich technisch nicht anders hinkriegen. Oder auch manche Träume auch für den Wärmesektor mit Wasserstoff, also dass die angeblich die Gasinfrastruktur so bleiben kann und dann kommt irgendwie Wasserstoff dazu, das wird es nicht geben können, das ist einfach völlig ineffizient und viel zu teuer. Da braucht man eine klare Priorisierung, bin da auch wieder für Klimaschutzverträge, dass man das ausbaut, auch gerne in Deutschland herstellt, weil das Wertschöpfung und Arbeitsplätze bringt und gerne verbrauchsnah produzieren, dann bringt es am meisten und ist am preiswertesten.
Ja, unabhängig von den wirtschaftlichen Notwendigkeiten, die wir gerade diskutiert haben, ist es natürlich auch von herausragender Bedeutung aus meiner Sicht, dass die Energiewende sozial gerecht sein muss, dass es gelingt, auch sie für die Gesellschaft in Anführungszeichen profitabel zu machen, für Akzeptanz zu werben, Bürgerinnen und Bürger mitgestalten zu lassen. Und vor allen Dingen auch, sie permanent gut zu informieren, auch Entscheidungen nachvollziehen zu können. Glauben Sie, dass wir da auch schon auf einem guten Weg sind?
Also wenn wir mehr erneuerbare Energien ausbauen, sind wir da auf einem ganz guten Weg. Und ich würde sagen, die jetzigen Anpassungen, die wir jetzt gerade gemerkt haben oder die gerade durchs Parlament gegangen sind, die auch das Energy Sharing ermöglichen, also das, was Europa ja auch vorschreibt, dass man mit dem Nachbarn Energie verkaufen kann und kaufen kann und damit regionale Vorteile nutzt, die, wenn das alles so kommt, wie es jetzt geplant ist, kommen wir da auch auf einem besseren Weg. Bisher sind wir da zu schleppend, zu langsam und zu zögerlich unterwegs. Aber zur sozialen Gerechtigkeit, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, den Sie ansprechen, ist es einfach so, dass eine sozial gerechte Energiewende vor allen Dingen zuerst die schützt, die am meisten belastet sind. Das wird völlig verkannt aus meiner Sicht, denn die erneuerbaren Energien schaffen nicht nur Preissenkungen, die ja auch von denen jeder dann, wenn er es auch noch selber produziert, profitieren kann. Die fossilen Abhängigkeiten, die Risiken, mit denen wir hier eingestiegen sind in dem Podcast, die werden vermindert, weil wir dann heimisch auch erneuerbare Energien herstellen. Wir haben eine Beteiligung, die auch Akzeptanz schafft und wir schaffen Arbeitsplätze vor Ort. Also die Energiewende schafft ja auch, es ist auch Industriepolitik, sie hält Arbeitsplätze durch Effizienz, durch Elektrifizierung, durch grünen Wasserstoff, durch zukunftsfähige Produktion, wo ja auch Wohlstand geschaffen werden. Der Green Tech Atlas, der ja gerade veröffentlicht wurde, zeigt ja 3,4 Millionen Arbeitsplätze und Tendenz immer weiter steigend. Und wir haben einen Fachkräftebedarf von knapp 600.000 Beschäftigten in diesem Bereich. Es werden händeringend Leute gesucht. Also ich höre das immer mit zweierlei Gefühl, wenn da in den Nachrichten kommt, Unternehmen entlassen Leute, es ist alles tragisch und so weiter, aber da brauchen wir Programme, wie wir die auffangen, sofort in eine Transfergesellschaft am besten, irgendwo, wo man sie umschult, wo man sie weiterbildet, wo man dann Menschen auffängt, Gehalt gibt und sofort in diese Bereiche hineinbringt, wo wir händeringend Menschen brauchen. So, und das ist auch soziale Gerechtigkeit. Aber gerade weil die Fairness ja auch angesprochen wurde, es geht ja um die Vermeidung von Energiearmut. von denen wir immer mehr Menschen haben in Deutschland, auch ausgelöst durch die fossilen langen Abhängigkeiten, die verschleppte Energiewende, die gerade einkommensschwachen Haushalten enorm wehtut. Haushalte mit niedrigen Einkommen geben am meisten für Energie aktuell aus, deswegen muss das abgefedert werden. Beispielsweise könnte man auch ein Klimageld einführen, Wohngeld natürlich, ja, aber Förderprogramme für Sanierung und die erneuerbaren Energien senken langfristig die Preise. Da sind auch so Balkonen, Solaranlagen total hilfreich, die dann auch Niedrigeinkommensbeziehern helfen. Erneuerbare Energien sind Preisschutz auch gerade für die Zukunft. Die Beteiligung auch, die notwendig ist statt Belastung, dass man da Teilhabe hat durch Energiegenossenschaften, Bürgerwindparks, Mieterstrommodelle, regionale Wertschöpfung, wo ja auch die soziale Akzeptanz gestärkt wird und auch eine sozial gerechte Gebäude- und Wärmewende, dass Eigentümerinnen Förderung brauchen, klare Orientierung, Mieterinnen brauchen Schutz auch vor steigenden Warmmieten. Diese Dinge müssen ja auch geregelt werden, wo es um kommunale Wärmenetze jetzt auch geht, die ja auch eine faire, zahlbare und auch klimafreundliche Wärme hervorbringen können. Also Wärme darf da auch kein Luxus sein. Aber ich sage mal, kluge Klimaschutzpolitik schafft soziale Gerechtigkeit. Im Verkehrssektor habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, ja, wo ein bezahlbarer ÖPNV, beispielsweise so ein 9-Euro-Ticket, auch gerade Niedrigeinkommensbezieher bevorteilt oder Möglichkeiten schafft, mobil zu sein, wo man nicht noch das dritte Elektrofahrzeug subventioniert für Einkommen, die es überhaupt gar nicht nötig haben, sondern sich das auch von alleine leisten könnten. Da hat man jetzt auch mit Social Leasing Programmen, das geht zumindest mal in die richtige Richtung. Also da muss man einfach sehr viel stärker die soziale Gerechtigkeit im Blick haben. Kann man machen. Die Energiewende ist soziale Gerechtigkeit pur, wenn man sie gut und richtig macht und nicht nur was für Besserverdienende, wo man ja häufig die Gefahr sieht durch politische Entscheidungen. Aber ich sehe das im Moment eigentlich auf einem ganz guten Weg, weil so ein paar Rahmenbedingungen im Moment in die richtige Richtung geschoben wurden. Vielleicht, weil es unterm Radar war und es niemand so öffentlich so richtig mitbekommen hat, aber auch, weil es einfach wichtig ist, damit die Energiewende vorwärts geht.
Lassen Sie uns über die Mutmacherperspektive reden. Was gibt Hoffnung? Sie betonen, die Energiewende schafft Arbeitsplätze, sichert Innovationsvorsprünge und stärkt die Exportfähigkeit, die Wirtschaft insgesamt. Klimaschutz ist ein Zukunftsmarkt. Welche Entwicklungen machen Ihnen wirtschaftlich und technologisch besonders Hoffnung?
Ja, also ich würde mal vielleicht einige Punkte. Ich würde mal mit den Technologien anfangen. Das hatte ich ja eingangs schon gesagt. Die Technologien sind da. Sie werden jeden Tag besser. Wir sehen, da sind enorm viele Möglichkeiten da. Die Zukunftstechnologien sind nicht Vision. Sie sind jetzt schon Realität. Wenn man in sie hinein investiert, schafft man Wertschöpfung, Arbeitsplätze und damit auch ein Wohlstand, der uns wichtig ist. Wir sehen aber auch gleichzeitig, immer mehr Regionen zeigen ja, dass es funktioniert. Es gibt Dörfer mit 100% erneuerbaren Energien. Es gibt jetzt mehr Städte mit klimaneutralen Wärmenetzen, Unternehmen auch die fossile Prozesse ersetzen. Bürgerenergien, die wachsen, das finde ich auch mutmachend und da sollten wir mehr machen. Wirtschaft und Klimaschutz wachsen zusammen, obwohl sie ideologisch, muss ich leider sagen, durch politische Akteure auseinanderdividiert werden, sprachlich vor allen Dingen, ideologisch und die Gesellschaft soll da gespalten werden, aber Wirtschaft und Klimaschutz wachsen zusammen. Wir sehen immer mehr erneuerbare Energien. Investitionen in erneuerbare Energien überholen weltweit erstmals die von fossilen Energien, da wird weit mehr eingesetzt, doppelt so viel Geld in erneuerbare als in fossile Energien. Viele Industrien setzen auf Effizienz, auf Elektrifizierung, Innovation und Klimaschutz schafft Jobs, Wertschöpfung und auch stabile Preise. Das ist total wichtig. Und was mir auch persönlich wahnsinnig viel Mut macht, sind, dass mehr Menschen wollen Teil der Lösung sein. Sie haben eben eingangs ein Buch angesprochen, mit dem ich viel unterwegs war, Mondays for Future. Ja. Da geht es nur um Lösungen und da erlebe ich so viele tolle Menschen. in Bürgerenergien, auch die sich für Wärmenetze einsetzen, Solardächer haben, jetzt die Sharing-Modelle, die kommen werden, die kommunalen Klimapläne, die alle erarbeitet werden. Die Bereitschaft wächst, ja, und die Akzeptanz steigt. Die Transparenz steigt auch. Die Akzeptanz steigt vor allen Dingen dort, wo Menschen mitreden und auch, wo sie mitverdienen können. Das sehen wir auch in der Akzeptanzforschung, also überall da, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, wo Möglichkeiten da sind, dass die Menschen auch davon profitieren durch billigere Stromtarife oder eine sonstige Art, da wächst auch die Akzeptanz. Also insofern entsteht die Hoffnung nicht aus Wunschdenken, sondern aus Wissen, aus meiner Sicht. Wir haben die Lösung, wir haben die Menschen und wir haben alles in der Hand, auch um diese Zukunft zu bauen. Und das, finde ich, macht mir wirklich am meisten Mut.
Ja, prima. Ich kann nur sagen, Ihnen zuzuhören macht wirklich Hoffnung, weil Sie eine Perspektive auf dieses unglaublich breite Thema einnehmen und das auch kommunikativ transportieren, was ermutigend ist. Und ich habe mehr jetzt nach diesem Gespräch auch den Eindruck, dass wir eigentlich schon einen Schritt weiter sind, als wir medial an Informationen oder in sozialen Netzwerken aufnehmen. Ich hoffe, dass es auch sehr vielen Hörerinnen und Hörern so ergeht. Schön, dass Sie heute bei uns zu Gast im Podcast waren.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat viel Spaß gemacht. Ich glaube auch, dass wir ganz viel Transparenz brauchen und ich freue mich, dass wenn jetzt ganz viele auch das dazugehört haben, aber wir leider in einer Welt sind, wo die sozialen Medien mehr auf Spaltung als auf Teilung ausgerichtet sind, leider. Und das ist nun das, was bei den Menschen dann stärker hängen bleibt. Aber ganz ehrlich, die Welt da draußen ist so viel weiter, als dass uns die sozialen Medien einhämmern wollen und uns auseinander dividieren wollen. Und das sollten wir nicht zulassen. Und insofern hilft uns dann natürlich die Wissenschaft, das helfen uns aber auch die Menschen. Und es ist das Wissen und die Transparenz, die ganz, ganz, ganz wichtig sind. Und mit so einem Podcast heute konnten wir vielleicht einen Mini-Baustein dazu beitragen. Das freut mich auf jeden Fall. Danke,
schön,
dass ich da sein durfte.
In vielen Bereichen Wissen hilft weiter. Und wenn dann noch mit Engagement dahinter gestanden wird und auch das vermittelt wird, dann ist es, glaube ich, großartig für diejenigen, die offen sind und die bereit sind zuzuhören.
Ja. Genau. Damit sind wir am Ende dieser Mutmacher-Folge angekommen. Herzlichen Dank nochmal an Sie, Frau Professor Dr. Kempfert, für Ihre wertvollen Einblicke und vor allen Dingen auch Ihre inspirierende Perspektive. Wir hoffen, dass wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht nur Informationen an die Hand heute gegeben haben, sondern vor allem auch einen Impuls zum Weiterdenken, Weiterfragen und vor allen Dingen, dass Sie zuversichtlich bleiben bei diesem Thema.
Gerade in herausfordernden Zeiten braucht es die Stimmen, die nicht nur Probleme benennen, sondern Lösungswege zeigen, Menschen, die den Mut haben, Verantwortung zu übernehmen. Denn eines ist klar, unser Zusammenleben gelingt nur, wenn es getragen wird von Respekt, Empathie und dem festen Willen zur Gerechtigkeit, unabhängig von Herkunft, Meinung oder Lebensentwurf.
Ja, und wenn Ihnen die Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns. Teilen Sie den Podcast gerne und folgen Sie uns auch auf unseren Kanälen in den sozialen Medien. Mehr dazu erfahren Sie in den Shownotes.
Alte weiße Männer kommt wieder in einer Woche. Bleiben Sie bis dahin streitlustig, kritisch und zuversichtlich.